Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Deutschen Drehbuchverband. Ich bin Frank Teller.
Und mein Name ist Oliver Schütte.
Ja, Oliver, die Berlinale kommt auf uns zu, ist nicht mehr fern. Und das Jahr beginnt mit Nachrichten auch, die uns nicht so ganz erfreuen können. Nämlich, es steht an verschiedenen Stellen zu lesen, dass der große Serienboom vor allem irgendwie sich dem Ende zuneigt. Es gibt offensichtlich, also jetzt auch weltweit gesprochen, die Statistiken, die ich jetzt gesehen habe, bezogen sich jetzt auch vor allem mit auf den amerikanischen Markt. Es werden längst nicht mehr so viele Serien produziert wie in den Hochzeiten. Und das scheint sich wohl auch für uns in Deutschland auszuwirken. Es sieht ganz so aus, als ob auch, zumindest was die Streamer betrifft, sich zunehmend zurückhalten. Woran liegt das? Was glaubst du?
Na, es hat natürlich, die Zahlen haben einerseits mehrere Gründe, ganz klar. In Amerika auch ganz wichtiger Grund ist, dass ja die Writers Guild und die Schauspieler und Schauspielerinnen gestreikt haben. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass mehr oder weniger ein halbes Jahr lang gar nicht gedreht worden ist. Aber es hat natürlich auch andere Gründe. Ganz klar, die Streaming-Dienste, die ja massenhaft auf den Markt gekommen sind in den letzten Jahren, sind mehr oder weniger nicht profitabel. Da findet jetzt eine Konzentration statt. Das heißt, es ist ja zum Beispiel im Gespräch, ob Paramount Plus verkauft wird, also merged, wie man das neudeutsch so schön sagt, mit anderen Streaming-Diensten oder anderen Firmen. Das wird wahrscheinlich auch kommen, Paramount Plus ist ja dabei zu sondieren, wer das sein könnte. Ist nicht ganz so einfach, da jemand zu finden. Aber dieser Konkurrenzkampf und dieses wirtschaftliche schwierige Umfeld sorgt natürlich auch dazu, dass die Streamer nicht mehr ganz so viel in die Masse reingehen und ihren Output da etwas runterschrauben. Und das hat natürlich tatsächlich sofortige Auswirkungen auch bei uns in Deutschland, weil die Streamer ja schon auch, die amerikanischen Streamer ja auch bei uns produziert haben. Man wird es also sehen, was da passiert, aber es wird garantiert nicht so sein, dass die Zahlen wieder nach oben gehen. Man kann froh sein, wenn sich das beibehalten würde. Auch das ist natürlich eine große Frage, ob das überhaupt eintritt. Also insofern haben wir den Peak-TV, Streaming-TV, Serien-TV erreicht, was aber auch vielleicht, ich sage das jetzt mal als Konsumentensicht, vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil es gab ja enorm viel Serien in den letzten Jahren und da ist vielleicht eine Fokussierung auf Qualität dann auch gar nicht so schlecht.
Naja, wenn wir als Zuschauer argumentieren, ist es ja vollkommen richtig, dass es natürlich nicht um die Masse geht, sondern um die Klasse irgendwie. Und auch für Autoren war das ja eigentlich eine tolle Erfahrung, dass man auch solche höherwertigen Programme, sage ich mal, eben plötzlich wieder machen konnte, auch im Fernsehen. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was passiert damit? Also es war ja sicherlich die Politik der Streamer am Anfang, sie haben eine Menge Geld verbrannt, das war okay, das Geld hatten sie erstmal zur Verfügung von Investoren. Und die Idee war, durch Qualität überhaupt erstmal ein Publikum sich heranzuziehen und zu überzeugen, dass man ein Abo abschließen sollte, was ja für Dinge, die ja sonst umsonst waren. Glaubst du, dass auch die Qualität hier irgendwie in letzter Zeit ein bisschen runtergeschraubt wurde oder dass das kommen wird? Oder ist es weiterhin so, dass das Streaming-Modell an High Quality gebunden sein wird?
Das glaube ich nicht, weil die Streamer natürlich auch weiteres Publikum erschließen müssen, was jetzt nicht so interessiert ist an High-Class, High-Quality-Serien. Da werden sie also sicherlich auch Angebote machen, aber auf der anderen Seite dürfen sie natürlich diese Zuschauergruppe, sage ich mal so, die dann vorne weggeht, dürfen sie auch nicht verlieren, weil das wäre dann fatal, wenn sich dann rumspricht, das sind ja meistens auch Multiplikatoren, diese Zielgruppe, wenn sich dann rumspricht, oh, das ist irgendwie langweilig. Also insofern fächert sich das sicherlich weiter auf. Das ist ja die Besonderheit der Streamer, dass sie wirklich auch in die Breite gehen können. Und die linearen Sender haben ja das große Problem, sie haben nur 7 Tage die Woche Primetime, also 20.15 Uhr. So viele Sendeplätze gibt es da nicht. Und die füllt man dann natürlich gerne mit Mainstreamigen, im wahrsten Sinne des Wortes, also Produkten, die eine große Zielgruppe ansprechen. Und das brauchen die Streamer ja gar nicht. Sie können also weiterhin High Quality machen. Sie können aber auch auf der anderen Seite dann ein Angebot an andere Zielgruppen machen. Das Einzige, was eine knappe Ressource ist, ist das Geld. Darum geht es natürlich auch. Aber zumindest nicht von der Verwertung. Und es wird ja wahrscheinlich so sein, zumindest auf dem amerikanischen Markt, aber das wird ja auch nach uns rüberschwappen, dass wir quasi in 2-3 Jahren 3 oder maximal 4 große Streamer haben, die sich durchgesetzt haben. Man kann davon ausgehen, dass auf jeden Fall da Netflix natürlich dazu gehört. Und dann wird man sehen, wer das überlebt, sozusagen diesen Kampf. Eventuell kann man auch darauf wetten, dass es Disney ist, die da mitspielen, zumindest was die bisherigen Zahlen und natürlich auch das, was sie in ihrer Library, also in ihrer Bibliothek haben, schon als Filme, dass das auch eine sichere Wette ist, dass die auch überleben werden. Aber wer der Rest ist von den Großen, wird man sehen. Und die werden weiter produzieren. Die werden nicht in der Masse, wenn die Konkurrenz auch kleiner geworden ist, nicht mehr in der Masse produzieren. Aber du hast es ja angesprochen, die Hoffnung ist natürlich, dass sie auch weiter High-Quality-Serien machen. Was das für Autoren und in Deutschland betrifft, heißt natürlich, dass der Markt hier wieder etwas kleiner wird auch. Das ist sicherlich der Fall. Also das wird man dann in diesem Jahr und im nächsten Jahr auch schon merken. Aber auf der anderen Seite kann man nicht, also kann man hoffen, dass es nicht dazu führt, dass die Qualität nachlässt.
Die Frage ist ja auch, ob Qualität immer so teuer sein muss. Ne? Also was ich ja auch ganz interessant fand eigentlich bei den Streamern ist, dass sie eine Menge Dokumentationen auch ins Programm gelegt haben. Denn das ist wahrscheinlich eben für sie eine Möglichkeit, auch anspruchsvolles Programm zu machen, was nicht so viel kostet. Und vielleicht ist es ja auch denkbar, dass das auch im Fiction-Bereich der Trend in so eine Richtung gehen könnte, dass man versucht, anspruchsvolles Programm zu machen, was aber nicht unbedingt mit so enormen Kosten verbunden sein sollte oder sowas. Das könnte vielleicht auch kommen. Wie siehst du das?
Ja, das wird wahrscheinlich tatsächlich so sein, nicht? Dass man sagt, können wir das Ganze irgendwie ein bisschen kostengünstiger produzieren, aber nicht unbedingt da an der Qualität sparen. Das ist wahrscheinlich tatsächlich so. Da gibt es ja auch schon Vorbilder, wo man sagt, ja, das sind dann Serien, die nicht so mit großen Stars sind. Also ich sage jetzt nur mal, was ja mit großen Stars ist, Big Little Lies oder auch The Morning Show oder sowas, wo allein die Stars wahrscheinlich einiges gekostet haben. Da könnte man in Deutschland wahrscheinlich von dem Honorar eines der Stars dann hier in Deutschland eine ganze Serie machen. Also es gibt andere Beispiele, die Qualitätsserien sind, wo man aber sagt, okay, da kennt man die Schauspieler und Schauspielerinnen noch nicht und zumindest am Anfang nicht. Und das ist auch ein Hinweis, ja, das wird es auch weitergeben, also solche Produktionen.
Na gut, wir haben heute trotzdem nochmal eine Serie hier in unserem Programm, also eine ARD-Serie. Die ARD ist ja doch sehr stark in die Richtung gegangen, auch für die Mediathek, im Hinblick auf die Mediathek zu produzieren. Und wir haben hier eine Miniserie. Wie heißt sie?
Die heißt Haus aus Glas, ist eine Familienserie. Das ist immer schwierig bei Familienserien, die natürlich von Geheimnissen handeln, die aufgedeckt werden oder mit den Figuren dann umzugehen, da wirklich Inhalt zu erzählen. Da machen wir das ja auch nicht, ohne zu viel zu verraten. Aber es ist eine Drama-Familienserie, die, wie der Name schon sagt, quasi in dem Haus der Familie auch spielt. Geschrieben hat das Ganze Esther Bernsdorf, eine Kollegin, die wir noch nicht hier hatten. Sie hat an der DFB studiert und hat ihre Karriere angefangen mit Filmen zusammen mit Emily Artef. Da ist zum Beispiel Das Fremde in mir sicherlich eine herausragende Produktion gewesen. Sie hat danach einige Drehbücher geschrieben, auch einige Kinodrehbücher, wie zum Beispiel dann Vier Könige auch oder Ein Teil von uns hat sie geschrieben. Das war wiederum dann eine Fernsehproduktion. Und jetzt die Serie, Miniserie, es gibt also ein Ende, Haus aus Glas.
Inszeniert von Alain Gspohner, ein Regisseur, der aus der Schweiz kommt und auch gute Sachen schon verantwortet hat in der Vergangenheit und auch ganz prominent besetzt mit Juliane Köhler in der Hauptrolle. Oder ist sie die Hauptrolle? Das kann man vielleicht nicht so sagen. Aber jedenfalls, sie spielt eine wesentliche Rolle. Vielleicht hören wir da einfach mal rein.
Ja, schön, dass wir uns treffen. Wir treffen uns im Café, wie man auch deutlich hört, was eigentlich, wie du schon richtig sagtest, zu Drehbuchautoren dazugehört und Drehbuchautoren, dass man natürlich im Café arbeitet. Erzähl ein bisschen was über deine Vita. Mhm. Wie bist du zum Drehbuchschreiben gekommen und was hast du seitdem dann gemacht?
Ich bin relativ spät erst zum Drehbuchschreiben gekommen. Ich war keins der Kinder, das immer schon unglaublich fantasievolle Geschichten geschrieben hat. Ich habe mich tatsächlich relativ lange gar nicht so als kreativ empfunden und habe dann erstmal 3 Jahre in London studiert. Das war so ein bisschen alles und nichts, so audiovisuelle Produktion. Und da habe ich dann mal ein Drehbuch geschrieben in einem Kurs und habe das an jemanden hier geschickt, für den ich arbeiten wollte. Und der sagte, ich glaube, du musst selber schreiben. Und das war wirklich ein sehr neuer Gedanke für mich. Und dann habe ich mich an der DFB beworben und dieser Prozess dieser Bewerbung, da habe ich irgendwie schon gemerkt, irgendwas daran macht mir wirklich wahnsinnig viel Spaß. Und war aber immer noch sehr überrascht, als sie mich angenommen haben. Und dann waren diese 2 Jahre da wirklich ganz, ganz toll, weil ich so gemerkt habe, dieses szenische Schreiben ist wirklich was, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und dann habe ich da ja damals einmal Hanna Lose, die Regisseurin, kennengelernt und dann Emily Atef und hatte da irgendwie auch einen sehr guten Start. Mit Emily habe ich ja dann noch in der Zeit dort einen Langspielfilm gemacht, Molly's Way. Und danach Das Fremde in mir, und das war irgendwie ein toller Start so ins Berufsleben. Und genau, und von da an irgendwie hat es sich dann doch, also mit natürlich auch sehr schwierigen Zeiten, das kennst du ja, es ist ja nicht immer nur alles eine Freude, aber doch irgendwie sehr schön entwickelt, dass ich da mit Leuten zu tun hatte, mit denen ich irgendwie spannende Arbeiten machen konnte. Und genau.
Der Anlass unseres Treffens ist jetzt eine Serie, ein Haus aus Glas. Das ist eine Familienserie. Da will ich ganz gerne mal tiefer reingehen in die Arbeit, weil das ist ja nicht so plot-driven. Es ist auch natürlich ein Plot, gibt es schon, klar. Aber sind ja, lebt ja eher aus den Figuren. Also wie, was war der Prozess? Also was war die allererste Idee, die du hattest?
Es fing tatsächlich in diesem Fall an mit dieser Grundidee. Wir haben in der Familie eine Entführung in der Kindheit und wir haben ein Verschwinden in der Jetztzeit, das dieses Alte wieder hochholt. Das war schon die.
Und wie kam diese Idee zu dir?
Das war komischerweise durch zwei. Ich hatte mal gehört von einem Mädchen, das gibt ja so Entführungsfälle, nicht? Von Kindern, die auch wieder zurückkommen. Das hatte mich sehr beschäftigt. Was macht man eigentlich danach mit so einer Situation? Und dann hatten mir Freunde erzählt, dass sie auf dem Weg zu ihrer Hochzeitsreise in einen Regionalzug gestiegen sind, nachts um 2. Und er ist eingeschlafen und sie fuhr so ungern ohne Ticket. Und dann hieß es irgendwie, der Zug hält jetzt für 10 Minuten. Dann hat sie gesagt, nutze ich die Zeit und steig aus und hole ein Ticket. Und der Zug ist aber wieder losgefahren und er wachte an der Endstation auf. Die Frau war weg, aber das Gepäck stand noch neben ihm. Ihr Handy war da und er konnte sie nicht erreichen und hat wirklich für einen Moment gedacht, die ist entführt. Und komischerweise hat sich das bei mir im Kopf dann irgendwie zusammengesetzt.
So klassisch, ne? Dass zwei Dinge für Drehbuchautoren zusammenkommen, die eigentlich erstmal gar nicht zusammengehören und die man da zusammenbringt. Und was hast du dann gemacht? Hast du die Idee irgendwie aufgeschrieben oder hast du erstmal im Kopf drüber nachgedacht?
Ich habe dann habe ich damals so einen einseitigen Pitch gemacht. Das ist jetzt auch schon so die erschreckend lange her, ne? Bestimmt 7, 8 Jahre. Ja. Und bin mit diesem Pitch zu der Kerstin Schmidbauer von Konstantin gegangen, mit der ich schon einen Film gemacht hatte, ein Teil von uns. Und die fand das irgendwie spannend und hat das dann damals auch direkt, es war noch Mina Klamroth beim WDR, ihr das gezeigt und irgendwie haben die sich dafür begeistert. Und dann haben wir gesagt, das versuchen wir jetzt mal.
War das eine Seite. Damals schon eine Serie oder war das
hier? Ja, das war schon eine Serie.
Das war ja dann relativ früh. Das wird ja so ungefähr 2017 gewesen sein, wo der Serienbogen noch nicht so, also gerade am Anfang war es ja immer vorsichtig, oder?
Ja, das stimmt. Das hat auch auf dem Weg immer noch ganz viele Formen angenommen. Hieß es zwischendurch, jetzt machen wir vielleicht doch eher in 3 Teile. Also das war ein komplizierter Prozess dann. Aber es war irgendwie schon klar, dass es eine längere Erzählung werden soll. Und dann halt, weil genau wie du sagst, es ist für mich letztlich, kann ich eigentlich nur aus Figuren herausschreiben. Das heißt, dann war eigentlich erstmal der Prozess, diese Figuren zu finden.
Und wie hast du das gemacht?
Ja, im Nachhinein so schwer zu sagen, ne? Das ist tatsächlich bei mir ein relativ innerer Prozess. Also die entstehen dann so in mir. Also ich habe schon eine Vorstellung davon, es waren dann irgendwie 3 Mädchen und ein Junge. Es gibt, glaube ich, schon so eine Vorstellung, was muss es in diesen Positionen geben, aber das kommt nicht so ganz zuerst. Also ich denke jetzt nicht drüber nach, was brauche ich jetzt bei jedem Geschwister, es muss ein so ein Typus sein und so, sondern es ist tatsächlich, das ist bei mir so ein relativ kreativ sich anfühlender Prozess, wo ich dann spazieren gehe und gucke, was Figuren entstehen da in mir.
Und notierst du dir das irgendwann dann?
Doch. Okay. Das mache ich dann jeden Tag, ne? Schreibe ich mir dazu was auf. Und die haben sich auch im Laufe der Zeit nochmal, sie sind deutlich jünger geworden. Sie waren am Anfang in den 40ern. Okay. Und das war dann ein Prozess mit dem Alain Sponer zusammen schon, wo wir gesagt haben, wir machen sie jünger, was ich erstmal natürlich schwierig fand, weil ich hatte dann relativ früh auch Leute im Kopf, ne? Also die, mit denen ich so reibe.
Das wollte ich gerade fragen. Hast du Bilder im Kopf? Und was sind das für Bilder? Sind das Schauspielerinnen und Schauspieler oder sind das irgendwie Menschen, die du kennst oder aus dem Internet irgendwelche
Bilder? Also ich glaube, in der ersten Entstehung hat das dann mit Menschen zu tun, die ich irgendwie kenne, aber dann habe ich relativ schnell auch Schauspieler im Kopf und SchauspielerInnen. Und das ist natürlich auch, das ist, dann muss ich dann auch wieder wandeln können teilweise.
Aber das sind dann mögliche Schauspieler, deutsche Schauspielerinnen, die du besetzen könntest? Oder könnte das auch sein, dass du dir jetzt Andy McDowell vorstellst?
Nee, das sind wirklich dann Leute, wo ich mir das sozusagen vorstellen könnte, dass sie das später auch spielen. Immer wissend, dass das nochmal sich ändern kann, ne? Aber das hilft mir.
Aber da musst du ja eigentlich eine Casterin sein, weil gut, außer den großen Schauspielerinnen und Schauspieler muss man dann ja auch relativ viel Schauspielerinnen kennen, die jetzt nicht so bekannt sind, weil das sind ja alles deine Schauspieler, sind ja, ich kann mal sagen, eher Schauspieler, die man jetzt nicht jeden Tag im Fernsehen sieht.
Das stimmt, aber das sind ja jetzt auch nicht die, die ich sozusagen, okay. Also das ist ja ein sehr, finde ich, sehr aufregender Casting-Prozess nochmal gewesen, die ganz neue Ideen, auch, die hätte ich nicht so finden können. Ja. Die kannte ich nicht, sondern bei mir waren es eher Leute, die vielleicht auch schon mal in Filmen waren, an denen ich gearbeitet hatte. Okay. Also so bekanntere, ne? So, also das ist für mich auch immer wieder sehr aufregend im Casting-Prozess, dass da ganz viele Leute optappen, das wirklich nicht kennen und das.
Mhm. Und jetzt kommen wir nochmal zurück, weil du gerade gesagt hast, du hast dann diese Bilder auch im Kopf, die Menschen dann im Kopf und schreibst aber erst einmal, was du notierst über die Figuren, also Charaktereigenschaften und vielleicht äußere Eigenschaften oder was steht dann auf dem Papier oder auf dem Computer?
Also was ich, es ist jetzt ein bisschen länger her, was ich inzwischen manchmal gerne mache, ist, dass ich Texte aus den Figuren herausschreibe. Okay. Also wenn ich jetzt so ein Familiengefüge habe, dass ich sage, wie sehen die sich eigentlich gegenseitig? Mhm. Also ich habe auch mal zum Beispiel gemacht, jetzt sozusagen, wie würde jetzt sozusagen Felix Leo beschreiben? Mhm. Oder wie würde die ältere Schwester sie beschreiben oder so, ne? Dass man das Gefühl, da entsteht dann so für mich so ein kompliziertes Geflecht, wie es ja in Familien irgendwie auch ist. Es gibt ja so unser eigenes Gefühl zu uns und dann nochmal ein sehr anderes. Also das ist natürlich jetzt ja nicht unbedingt immer ein Text, den man so rausgeben kann. Ne? Das ist auch mal die Frage, wo ist das im Prozess? Also ich, so in diesem Anfangsprozess mit Kerstin und Nina konnte ich dann schon auch ruhig solche Texte mal rausgeben, finden die Figuren. Dann später muss es sich natürlich auch so lesen, dass man das irgendwie verstehen kann. Ich finde dann manchmal ein bisschen, versuche ihre Sprache zu finden, beschreibt dann aus ihrer Sicht so bestimmte Situationen oder was für sie in der Familie schwierig ist.
Kommt da auch das Wort Ich drin vor, dann in diesen Beschreibungen? Ich habe gestern mit meiner Mutter geredet.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, manchmal schon. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Mhm. Manchmal sind sie auch nicht so ganz wie ich, sondern wie habe ich das denn gemacht? Also doch manchmal so auch. Manchmal auch so persönlich und manchmal ein bisschen von außen, aber auch so ein bisschen von innen. Also so diese, ich versuche mich denen dann da irgendwie so zu nähern.
Mhm. Und tauchen da dann schon Handlungsideen auf?
In dieser Figurenarbeit doch, ja. Es ist so ein bisschen der Versuch zu sagen, wo hat die Figur so eine, ne, wo ist diese familiäre Verletzung oder wo sitzt vielleicht, also was ich so spannend finde, ist das Gefühl, aber diese, aus diesen Kindheit oder Situationen und auch aus unserer Persönlichkeit nehmen wir dann so eine Rolle an in der Kindheit und die steuert uns ganz extrem. Und das ist so ganz oft der Punkt zu sagen, wo ist das, bei wem sitzt da, welche Verletzung und wie sozusagen beeinflusst das Verhalten jetzt.
Diese Frage nach den Verletzungen, wie beeinflusst das später, bedeutet ja, dass du sehr nah an den Menschen bist. Greifst du da auch aus eigenen, also nicht deine persönlichen Erfahrungen, aber dass du von einer Freundin gehört hast, der ist das und das passiert oder sowas zurück? Oder liest du dann sehr viel und lässt dich dadurch inspirieren?
Das sind schon viel, glaube ich, das ist ja so eine Wahrnehmungsebene, die ich sehr stark habe. Man ist ja so auf unterschiedliche Sachen fokussiert. Also ich funktioniert ganz schlecht visuell. Ich sehe Sachen ganz oft gar nicht, die Sachen Leute anhaben oder was in unserer Straße für Häuser stehen. Aber ich habe, glaube ich, ein relativ stark atmosphärisches Empfinden so bei Menschen. Und das interessiert mich einfach sehr, schon auch ganz stark aus meiner eigenen Situation heraus. Ich bin so eine sehr große Familie aufgewachsen. Und was diese Frage, was habe ich darin eigentlich eine Rolle gespielt, die ist auch bei mir so in diesen 30er, um die 30er immer ganz, ganz stark hochgekommen. Und das ist so ein Interessenfokus, glaube ich, bei mir. Weil ich auch das Gefühl habe, dass uns das, dass es so starker Motor ist, dass mir das immer wieder Spaß macht, da hinzuschauen.
Klar, die alten Muster, die natürlich dann alte Muster sind und dann auch zu neuen Mustern werden.
Klar. Absolut.
Und wie geht's dann weiter? Also dann hast du, näherst du dich durch die Figurenbeschreibung, dann in so einem Familiendrama, ist ja wie gesagt nochmal was Besonderes, näherst du dich dann langsam der Handlung an und sortiert sie sich dann in der Serie schon, oh, das könnte die dritte Folge sein oder was passiert dann?
Das war in diesem Fall wirklich ein ganz schön komplizierter Prozess, weil das war ja meine erste Serie, ne? Und ich hatte da, und ich glaube auch gerade dadurch, dass ich so stark figurenfokussiert arbeite, ist dieser strukturelle Teil für mich manchmal ganz schön schwer. Also weil ich dann das Gefühl habe, ich kann letztlich eigentlich nicht von außen und von innen gleichzeitig gucken. Also ich kann ganz schwer bestimmte Drehbuchschemata anwenden im Sinne von, wo muss das jetzt hier der Wendepunkt sein? So, weil ich dann das Gefühl, das blockiert mich, weil ich dann nicht von innen mehr schaue. Und das hat in so einem Prozess schon echt auch seine Downsides, ne? Weil das, glaube ich, auch für die Leute, die mit mir gearbeitet haben, manchmal das Gefühl war, kannst du das jetzt, schaffst du das, das zu strukturieren? Und wenn man da mal in die falsche Richtung läuft, dann läuft es sich leer. Ne?
Ja.
Und deswegen war das ein unfassbarer Findungsprozess. Also das war wirklich, ich glaube, es war damals so, dass wir zwischenzeitlich dachten, das wird jetzt ein Dreiteiler und ich hatte diese drei Bücher schon mal geschrieben. Dann wurde es wieder zu einer Serie und dann kommt natürlich eben auch der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt drehen wir in einem Jahr und plötzlich liegt dann in Normat drauf und die Bücher sind eigentlich noch nicht fertig. Und das war so ein Prozess, der war für mich wirklich, also wirklich grenzwertig anstrengend, ne? Weil ich das Gefühl hatte, es ist dann auch so viel Feedback, ne? Und so viel Meinung und da drin wieder zu finden, was war eigentlich der Kern für mich. Und da war es tatsächlich so ein ganz wichtiger Punkt, dass ich irgendwann gesagt habe, ich muss jetzt wieder radikal vertrauen darauf, dass ich es auf meine Art und Weise, sonst verliere ich es ja gerade. Ne? Und dann verliert auch die Geschichte das, was der Kern war.
Ja. Wer war dann ganz am Anfang deine Partner? Das war die Produktion, also es war die Produzentinnen. Mhm. Und wann kam die Regie dazu? Und gab es noch andere Partner, die mehr oder weniger sich an der Stoffentwicklung mit beteiligt haben, intensiver?
Genau, also es war am Anfang, die Nina Klamroth, die Redakteurin war, ist dann irgendwann in Elternzeit gegangen und dann kam Ulrike Vierecke. Das war erstmal, waren wir, also Konstantin Schmidtbauer und sie und ich sehr stark. Ja. Und dann kam der Alain Schrone. Lass mich mal überlegen, ich glaube, vielleicht so anderthalb Jahre vor Dreh dazu.
Mhm.
Oder zwar, also schon auch noch eine ganz, ganz wichtige Entwicklungsphase. Und das war, da hatte natürlich sich auch vieles nochmal verändert. Der hat natürlich auch ganz viel Eigenes mitgebracht. Und dann, und das war ein ganz wichtiger Punkt, war irgendwann klar, ich kann das nicht alleine stemmen.
Ja.
So, und das hatte mich lange dagegen verwehrt, weil ich irgendwie dachte, ich kann das gar nicht abgeben. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Figuren aufteilen soll. Und und dann hatten wir ein Art Writers Room mal versucht und da sind wir irgendwie, da war ich in einer sehr verunsicherten Phase, würde ich mal sagen, da habe ich ganz wenig Zugriff noch drauf gehabt, was ich so will. Und da hat sich das plötzlich so in ganz viel Plotting entwickelt. Das lag aber wirklich auch sehr stark bei mir. Dann haben wir das nochmal zurückgefahren und dann habe ich letztlich mit zwei Co-Autorinnen gearbeitet, mit Annika Tepelmann und Annette Simon. Und das war ganz toll, weil die so, zum einen hatte ich das Gefühl, ich bin nicht mehr so allein. Ich habe irgendwie so, da sind so zwei ganz tolle Frauen, die mir zur Seite stehen, die mich sehr gestützt haben, emotional und auch inhaltlich. Und die beiden haben dann unterschiedlich überarbeitet, die Bücher auch. Annette Simon eine bestimmte Zeit, Annika Tepelmann dann auch noch bis zum Ende. Annika ist dann auch mit mir 4 Tage am Starnberger See gefahren und hat das Ding nochmal mit mir durchgesprochen. Was ganz toll war, weil die auch strukturell nochmal einen anderen Blick hat und irgendwie da so mir nochmal durchgeholfen hat und trotzdem auch ganz stark Figuren gedacht hat. Und in dieser Konstellation haben wir es dann zu Ende gebracht. Ich habe dann am Ende immer nochmal alle Bücher überarbeitet, sozusagen.
Mhm. Aber klassischerweise schreiben ja dann diese Co-Autoren oder Writers Room-Autorinnen eine ganze Folge oder 2 Folgen oder sowas. War das da auch so oder habt ihr wirklich immer, liest du mal, veränder mal?
Also es gab von allem schon Fassungen von mir sozusagen. Und denen basierend haben sie dann umgeschrieben. Also ich glaube, ich würde mal sagen, am Anfang hat Annette Simon Buch 3 und 4. Ich habe die ersten beiden Bücher, die blieben immer bei mir. Und Annika 5 und 6. Und dann hat man nochmal gewechselt. Und dann, genau, und dann am Ende. Also aber ich habe die ersten und die letzten Fassungen geschrieben und zwischendurch haben die dann überarbeitet.
Ja. Das ist natürlich eigentlich schwierig, weil du ja eine ganze Welt in dir drin hattest, Jahre an dieser Welt gearbeitet hattest und dann, wie hast du das kommuniziert den anderen Autorinnen?
Die haben das irgendwie total gut verstanden. Also und das war, glaube ich, das hat mich auch so gefreut, weil ich zwischendurch so das Zutrauen verloren hatte, dass die aus dem Lesen dessen, was da war, ganz, ganz viel gefunden haben. Und eben auch, das fand ich so toll, mir da immer gesagt haben, du kannst es doch am Ende wieder an dich nehmen. So, ne? Das war so frei und so frei von Eitelkeiten unter uns dreien. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung.
Und nochmal bleiben dabei, jetzt sind die Figuren zum Leben langsam, also auf dem Papier zum Leben gekommen. Wie haben die sich, weil du sagtest, die haben sich nochmal verändert, die sind jünger geworden, oder wie haben sich nochmal verändert? Haben die sich gegenseitig nochmal beeinflusst, die Figuren?
Ja, also ich habe auch zwischendurch tatsächlich mal eine Aufstellung gemacht, eine Drehbuchaufstellung dazu.
Kannst du ganz kurz schildern, wie das abgelaufen ist?
Ja, also das ist was, was ich tatsächlich im Leben viel, was wir so machen in unserer ganzen eigenen Struktur und was bei, finde ich, auch ganz toll bei Drehbüchern funktioniert. Und zwar haben wir das so gemacht, dass die Aufstellerin Pappen aufgestellt hat für die Figuren und sich dann jeweils in die Figuren reingestellt hat und gesagt hat, was sie da empfindet. Und das ist natürlich ein großer Luxus für mich gewesen, das nochmal so von außen anzuschauen. Und die ist, das war wirklich auch genial, da ich das Gefühl hatte, da spüre ich ganz viel von dem, was so da ist. Und ich habe tatsächlich, das war auch eine total spannende Erfahrung, weil die Emily ist ja sozusagen Hobby-Astrologin oder Astrologin. Und wir haben einen tollen Astrologen mal kennengelernt und der hat mir für alle Figuren Horoskop gemacht. Und das war toll.
Ruhte das auf deiner Vorgabe, wann die Geburtstag hatten und geboren sind? Oder hat er gesagt, das würde ungefähr so passen?
Er musste das natürlich sagen. Ja. Ne? Also er hatte meine Figurenbeschreibung und hat gesagt, hat denen dann die Daten rausgesucht. Und das war nochmal so toll, weil der so Handlungsansätze generiert hat. Also ich hatte jetzt zum Beispiel, wenn man mal als Beispiel sagt, man hat so eine Leo, die so eine Schwester ist, die immer für Harmonie sorgt. Die wahnsinnig viel ausgleicht, die ganz viel ihr eigenes so. Und er hat dann eben zum Beispiel gesagt, ja, das ist aber auch ein Talent. Ja, die kommt in den Raum und die sieht, was fehlt. Ja. So. Und das fand ich so toll, also sozusagen daraus auch was abzuleiten, was die im Positiven damit leisten können. Oder auch, was ist so ganz spannend, fand ich, der hat ein paar Partnerschaftshoroskop für die Eltern gemacht, für Barbara und Peter. Und das waren einfach nochmal ganz tolle Ideen, die da so rauskamen. Dass man dachte, an welcher Stelle passen die eigentlich zusammen? Wo haben die irgendwie eine Erotik? Und wo auf der anderen Seite geht es gar nicht zusammen? Und wo hätte sie eigentlich gar keine Kinder gebraucht? Hat aber vier gekriegt. Und also insofern habe ich da nochmal so Unterstützung gehabt, die mir geholfen hat. Weil es für mich einfach sozusagen, je ernster ich diese Figuren als lebendige Personen nehme, desto besser funktioniert das für mich, da was zu schreiben.
Und dann wurden die immer sozusagen, haben immer mehr Gestalt. Dann warst du dann am Castingprozess auch beteiligt? Und in welcher Form?
Ich finde, das war, muss man wirklich sagen, in jeder Hinsicht sowohl, was die Auswahl der Regie betraf, als auch im Casting sehr kollegial. Also ich bin da, ich hatte nie das Gefühl, ich bin da offen vorgelassen. Für mich ist es manchmal ganz wichtig bei diesem Castingprozess, dass ich sagen kann, was ich denke und manchmal aber auch ein bisschen Abstand nehme, weil ich merke, manche Besetzungen überraschend für mich waren. Auch nochmal abwichen von dem, was ich gesehen habe und ganz toll waren am Ende. Also ich merke, ich muss auch manchmal loslassen. Ich habe aber immer die Vorschläge zu sehen gekriegt und habe auch wirklich das Gefühl gehabt, ich werde auch gehört. Wenn natürlich auch nicht jetzt jede Entscheidung da in meiner Hand lag, aber das war ein guter Prozess.
Und hast du irgendwann, weil es tatsächlich um Figuren geht, mit den Schauspielerinnen und Schauspielern gesprochen und auch nochmal Feedback oder Informationen gegeben?
Das fand ich ein bisschen zu wenig und das finde ich manchmal schade in dem Prozess, dass das nicht mehr stattfindet. Ich habe jetzt gerade kurz nochmal eingeschoben, noch einen Film gemacht mit Nicole Wegmann, wo Christian Bartel und Andrea Sawatzki mit als Ideengeber drin waren und da gab es so ganz viel Kontakt mit den Schauspielern und Schauspielerinnen und auch eine sehr ausführliche Lesung. Und das finde ich immer sehr schön, weil das ja oft so ist, dass man als Drehbuchautorin irgendwie ein Set kommt und die Schauspieler kennen einen gar nicht. Und das ist so fremd. Und das war aber hier tatsächlich auch der fehlende Zeit geschuldet. Ne? Das ging nachher so schnell. Es gab dann eine Lesung mit einem Teil des Casts. Das war für mich eine denkwürdige Erfahrung, wie das. Es gibt im letzten Teil so eine riesengroße Szene und die war wahnsinnig schwierig die ganze Zeit, nicht immer noch, aber die ganze Zeit hat mich das, also kriegte die nicht gegriffen. Und am Abend vor der Lesung habe ich die nochmal umgeschrieben und dachte, es ist mir vielleicht ganz gut geglückt. Und dann fing die an zu lesen, es war wirklich fürchterlich. Also habe ich ein fürchterlicher Kitsch, den ich da geschrieben hatte. Und mich da wieder rauszuheben, ne? Also ich bin wirklich schamesrot und dann habe ich gesagt, hört mal bitte auf, das ist ja furchtbar. Mich da wieder rauszugeben und zu sagen, ja, aber ich muss auch einfach zu viel produzieren gerade. Ich kann es manchmal nicht mehr unterscheiden und trotzdem wieder irgendwie. Das war wirklich eine Erfahrung. Aber das war sehr schön, denen da zu begegnen. Und da habe ich zum Beispiel auch mit Götz Schubert und Juliane Köhler mal nochmal die Möglichkeit gehabt, über die ja wirklich sehr komplexen Figuren auch zu sprechen. Und
das sind
super.
Die Eltern von denen, genau. Die Eltern der Geschwister sozusagen. Ja,
ja, und das war toll, weil man da einfach doch noch manchmal Dinge einbringen kann, die sie natürlich so nicht gelesen haben und gleichzeitig auch nochmal von denen was wahrnimmt. Nicht? Was strahlen die aus, was bringen die noch dazu?
Das war nämlich auch meine Frage. Hast du nach der Festlegung der Schauspielerinnen und Schauspieler dann nochmal spezifisch auf die geschrieben, hast dir Filme von denen oder Serien und was auch immer von denen angeguckt und hast gesagt, ah, das könnte ich nochmal anpassen? Oder war das mehr oder weniger dann unabhängig?
Ich glaube, das war dann eher unabhängig, das war auch ein bisschen zu spät. Hm. Also bei diesem Film, von dem ich gerade erzählt habe, da war das so, dass sehr viel früher im Casting klar war, eine Rolle wird anders besetzt. Und da hatte ich dann tatsächlich nochmal die Möglichkeit, das Buch zu überarbeiten mit dieser Schauspielerin im Kopf. Jetzt hier war es, glaube ich, ein bisschen spät, wenngleich ich auch während des Drehs noch geschrieben habe. Und da hatte ich die dann natürlich schon im Kopf. Ne? Dann hilft es, ja.
Und geschrieben, weil der Wunsch da war, nochmal was zu ändern, oder?
Das ist aber teilweise noch nicht ganz fertig. Also wir sind da wirklich dann später ganz schön in Zeitdruck gekommen. Ja. Das meiste war dann schon fertig, aber es gab dann eben wie diese große Szene und so, gab noch Sachen, die noch nicht geschafft waren. Und das war. Danach war ich etwas, sagen wir mal, fertig.
Während des Fluges noch die, kommt aber natürlich auch immer wieder vor, klar, gerade bei Serien, wo man ja auch die Chance hat, da noch einzugreifen. Habt ihr denn im Stück gedreht? Also war das hintereinander oder mit einer Pause? Okay.
Also der Alan Schroeder hat wirklich alle 6 Folgen dann an Belgien auf Stück gedreht.
Ja. In Belgien natürlich wegen der Finanzierung, war das für dich dann auch nochmal schwierig? Also warst du vor Ort, warst du dann bei den Dreharbeiten dabei?
Ich bin einmal hingefahren und das war sehr schön, weil das ist so ein nicht sehr besonderes Haus, was da irgendwie steht. Und was ich daran mag, ist, dass es so ein bisschen international wirkt. Also das war schön, das mal zu sehen, weil ich das Gefühl hatte, es ist eigentlich gar nicht so entscheidend, in welchem Land das jetzt steht, sondern das ist einfach so ein Haus, in dem so eine Familie lebt. Ja. Und deswegen, ich habe es einmal nur sehen können.
Und warst du dann im Schnitt auch noch, hast du Muster gesehen oder im Schnitt?
Ich war leider nicht im Schnitt. Das hätte ich sehr, sehr gerne erlebt, weil das natürlich für uns AutorInnen auch wirklich sehr spannend ist. Ne? Was entsteht dann nochmal, gerade in der ersten Episode, glaube ich, hat sich dann nochmal ganz schön viel auch umgestellt, ne? Das nochmal mitzuerleben und was funktioniert denn eigentlich und was auch nicht so, aber das war einfach zeitlich alles irgendwie nicht so richtig drin.
Wenn du jetzt zurückguckst und sagst, du könntest das nochmal machen, was würdest du anders machen? Vom Prozess meine ich jetzt.
Ich würde gerne schon früher bestimmte Prozesse durchgemacht haben, sodass ich sozusagen diesen Wahnsinn Selbstwert, diesen Teil, wo man plötzlich denkt, schaffe ich das noch? Also ein bisschen mehr die Gewissheit gehabt zu haben, dass ich das schon irgendwie schaffe.
Ja. Aber wie hättest du das haben können? Weil du hast es ja tatsächlich zum ersten Mal gemacht.
Eben, ich hätte es, glaube ich, nicht wirklich haben können. Also ich wüsste jetzt im Rückblick nicht, wie ich den Prozess hätte. Ich glaube, was tatsächlich auch durch den Druck entstanden ist, was ich sehr schwierig fand, ist so, das kennst du sicher auch, diese Feedback-Prozesse, die so unglaublich eng getaktet sind. Also ich hatte manchmal das Gefühl, ich habe gerade was rausgeschickt und da wird mir schon gespiegelt, ob das jetzt eigentlich vor allen Dingen auch immer gerne gut oder schlecht ist. Ne? Das ist ja auch, sind ja so Kategorien, mit denen man in solchen Prozessen irrsinnig schlecht umgehen kann, weil das ja darum eigentlich gar nicht geht. Ne? Es geht ja eher darum zu sagen, was ist bei mir angekommen? Und das war nachher so eng getaktet, dass ich das Gefühl hatte, ich sitze wirklich im 2-Wochen-Takt irgendwie 7 Leuten gegenüber und habe gar keine Zeit, was zu Ende zu denken. Da wird mir schon gespiegelt, ob das klappt oder nicht.
Ja.
Und das finde ich wirklich keinen guten Prozess. Das ist in diesem Fall, glaube ich, nicht irgendwie schlecht gemeint gewesen, sondern es war einfach viel zu kurzfristig alles. Aber ich glaube, das hätte ich mir anders gewünscht.
Ja, hätte man da im Vorhinein was ändern können?
Ich glaube, diese komische Situation, die ich öfter erlebe, dass man so lange was entwickelt und dann plötzlich wird die Zeit so knapp, ne? Weil das heißt, jetzt im nächsten Jahr drehen wir. Das ist irgendwas, wo ich auch nicht genau weiß, wie man es anders machen kann. Aber ich glaube, man müsste früher schon möglicherweise in irgendwie konkretere Prozesse behandeln. Nicht so lange entwickeln und dann plötzlich auf Knopfdruck muss dann alles dastehen. Ich weiß gar nicht genau, wie man es besser machen kann. Aber das fand ich nicht, fühlte sich überhaupt nicht sehr gesund an.
Gibt natürlich ein bisschen an der Struktur der Arbeit, die in Deutschland natürlich noch weniger industriell ist, wo man von vornherein weiß, so, das ist der Ausstrahlungstermin oder das ist der Termin, sondern das Ganze noch manufaktuell mehr oder weniger hergestellt wird. Jetzt siehst du die Serie und guckst sie und wie guckst du auf die Serie drauf?
Ich finde das immer irrsinnig kompliziert zu gucken. Also ich habe zunächst den Rohschnitt gesehen und das war wirklich wie so ein Wechselbad aus zu nah dran und so weit weg und wie toll und oh Gott, irgendwie so. Ne? Also ich finde es unglaublich schwer, das dann für mich zu fassen, was funktioniert da jetzt für den Film eigentlich. Und danach habe ich, das war ja bei einem Festival in Köln, jetzt eine Premiere, da wurden die ersten 3 Folgen gezeigt. Das zweite Mal war sozusagen in so einer riesen Leinwandgröße. Das war so ein bisschen ähnlich, dass ich das Gefühl hatte, ich komme gar nicht so richtig zu mir, sondern ich gucke mal, jetzt gehen Leute raus, fand mir das blöd, jetzt kommen sie wieder. Und dann, ich habe, glaube ich, und dann natürlich auch die Reaktionen, die danach so auf einen zukommen. Also ich habe dann für mich irgendwie so ein bisschen beschlossen, ich will nicht so stark jetzt reingehen in dieses, ist das jetzt gut geworden oder nicht? Also diese Wertungsgeschichte, ja. Weil ich merke dann, weder das übermäßige Lob noch die scharfe Kritik kann ich eigentlich verarbeiten. Ne? Es ist, sondern ich würde es gerne jetzt so um die Welt schicken und hoffen, dass es irgendwie Menschen berührt und mich jetzt nicht so stark damit befassen, ob mir das eigentlich oder ob uns das gelungen ist oder nicht. Also ich versuche da gerade noch so einen Prozess zu finden. Ich bin total froh. Also ich finde, ich sehe, dass ich ganz vieles ganz toll finde. Ich finde, das ist ein wirklich ungewöhnliches Schauspielerinnen-Ensemble. Es ist so Momente drin, die finde ich ganz, also die berühren mich wirklich sehr. Ich finde, dass Alana eine tolle Arbeit gemacht hat, ist die. Also, und ich bin, glaube ich, wenn ich auf den Prozess zurückgucke, dann bin ich unglaublich froh über das, was da jetzt steht. Ja. Auch wenn ich bei vielen denken würde, das hätte ich jetzt nochmal anders gemacht. Also sagen, dass wir da jetzt angekommen sind, dass da doch so viel von dem drin ist, was der Anfangsfunke war, das finde ich irgendwie ganz schön.
Jetzt ist deine erste Serie. Wir haben ja tatsächlich schon seit einiger Zeit erstmal einen Serienboom. Obwohl natürlich die Produktion gerade in Deutschland jetzt nicht noch stärker wird, noch größer wird, sondern eher zurückgeht. Aber trotzdem wird die Serie ja bestehen bleiben als neue Form. Wie geht es dir? Würdest du sagen, als nächstes gleich mal wieder eine Serie oder würdest du sagen, doch lieber das Einzelstück?
Ich fand es jetzt danach sehr, sehr schön, an einem Einzelstück zu arbeiten, muss ich sagen. Und ich glaube, ich finde beides sehr wichtig.
Ja, warum fandest du schön am Einzelstück?
Weil das natürlich schon auch, also so einen Stoff über so eine Länge zu erzählen, oft auch Kompromisse bedeutet. Ne? Also dass du, also auch wenn man gerade noch nicht so erfahren ist, zu sagen, wie halte ich diese Charaktere jetzt spannend. Immer wieder den irgendwelche Wendungen zu bauen. Und ich finde auch, also ich finde, wenige Serien tragen das. Also auch selbst von, also es gibt ja so ein paar ganz, ganz große. Aber ganz oft denkt man ja, oh, das ist jetzt doch ein bisschen lang gezogen, das Ganze. Ne? Und das finde ich, das spürt man natürlich auch beim Schreiben, finde ich. Das braucht es jetzt wirklich, diese Länge. Und dann plötzlich mal wieder zu sowas in einem Atemzug zu erzählen. Nicht? Und ich habe manchmal das Gefühl, was uns hier gerade so ein bisschen fehlt, sind so eine Perlen inzwischen durch. Also irgendwas, was so klein ist und leuchtet. Ja. So. Und es ist so viel Zeug, und man ist. Ich habe das jetzt manchmal in so Juryarbeit erlebt, dass man so viele Drehbücher kriegt, wo man das Gefühl hat, die sind so ein bisschen auch serienverseucht. Also so diese Sehgewohnheit von mir, ne? Also das ist so viel, so eine Überschwemmung, dass ich jetzt mal einen total schönen Gedanken finde, zu sagen, ich möchte irgendwas Kleines machen und da wirklich einen persönlichen Ansatz drin finden. Und also ich werde bestimmt gerne, also Serie ist natürlich toll, insofern, dass man in die Figuren so tief reingehen kann. Aber da muss man schon wirklich genau wissen, dass das auch wert ist, die Geschichte.
Ja, ihr hattet ja auch gerade die Premiere tatsächlich. Wie war das für dich, das dann auf der großen Leinwand zu sehen?
Ah, ja, es ist so sehr durchwachsen, ne? Weil die Serie, es ist natürlich eigentlich auch nicht für die große Leinwand gemacht. Und ich glaube, der Alain hatte vorher versucht, den Ton nochmal anders einzustellen. Es war aber sehr laut, halt, man hörte so alles. Also es war ein sehr durchwachsenes Erlebnis, aber auch sehr spannend. Und ich fand es wahnsinnig schön zu sehen, dass das Schauspielensemble während des Drehs wirklich wie zu einer Familie zusammengewachsen ist. Die haben einen Familienchat inzwischen. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, daran auch zu spüren, dass da, dass die wirklich anschließen konnten an diese Figuren. Und dass dann so, dass wenn das so am Ende sich so zusammentrifft und auch da so eine Nähe entstanden ist und irgendwie auch, fand ich vom Sender aus, irgendwie eine große Unterstützung zu spüren war für das Projekt. Das war irgendwie ein sehr, sehr schöner Abschluss.
Gut, ja, vielen, vielen Dank. Ich drücke die Daumen für die Serie und auch für die weitere Arbeit natürlich.
Ja, soweit dein Gespräch also mit Esther Bernsdorf, die geschrieben hat die Miniserie Haus aus Glas. Und diese Serie ist in der ARD bereits gesendet worden. Man kann sie jetzt jederzeit in der Mediathek finden. Und ja, du hast noch einen kleinen Tipp für uns heute.
Ja, wie gesagt, wir sagen das ja immer, wenn wir andere Podcasts empfehlen, bleiben Sie uns treu, also auch hier. Aber es gibt einen Podcast von Katinka Kuhlens-Feistel, die hat früher mal auch als Regisseurin gearbeitet, kommt also auch vom Geschichtenerzählen und hat jetzt einen Podcast über das Geschichtenerzählen, aber gar nicht nur für Drehbuchautorinnen und Autoren oder Filmemacherinnen, sondern tatsächlich für alle. Und Tell Unforgettable Stories heißt der Podcast, wo sie immer sich darum kümmert, wie man mit Geschichten erzählen auch im Leben weiterkommt.
Vielleicht. Der Podcast ist ja, glaube ich, mehr so ein Aushängeschild. Sie hat ja, das ist ja ein ganzes Unternehmen, was sie da drum umgebaut hat. Also sie bietet ja auch Beratung und Seminare an und dergleichen. Oder nicht dergleichen, aber sie bietet auf jeden Fall auch Beratungen an. Und ich glaube, ohne dass ich jetzt allzu sehr eingestiegen bin in die Materie, habe ich den Eindruck, dass sie da auch so eine Art therapeutischen Ansatz verfolgt. Also sie ermuntert und animiert die Leute dazu, wirklich selber in der eigenen Erfahrung und in den eigenen Gefühlen auch mal nachzugucken, was es da zu erzählen gibt und auch die neuralgischen Punkte, die es da vielleicht geben mag, ruhig anzusprechen. Das ist also auch so ein bisschen in Richtung Schreiben, auch ein bisschen als Selbsterfahrung und vielleicht sogar ein bisschen als Therapie, was man da besprechen kann.
Genau. Vielleicht einfach mal reinhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt, auch zu den Hinweisen und sagt, das fand ich gut, das fand ich weniger gut. Insgesamt aber auch Feedback zu unserer Sendung an info@stichwortdrehbuch.de. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns Hinweise gebt. Ihr könnt auch gerne etwas Eigenes vorschlagen, tatsächlich für Hinweise oder eigene Vorschläge machen für Sendungen, die wir mal machen sollen. Da freuen wir uns drüber. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Bis